Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Viele Male wurde er von den Spielern zum Schiedsrichter des Jahres gewählt. Darüber hinaus ist er in die Geschichte des deutschen Schiedsrichterwesens eingegangen als der Mann, der am wenigsten Platzverweise erteilt hat. Umso mehr freuen wir uns, dass er heute Vormittag unser Gast ist in SWR1. Leute, guten Morgen und herzlich willkommen, Knut Kircher.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen.
Vielleicht zur Einstimmung. Wir sind unserer Zeit insofern voraus. Eigentlich hatten wir vor, morgen am Freitag mit Ihnen Sendung zu machen. Dann haben Sie gestern Nachmittag angerufen und gesagt, Freitag geht nicht. Deshalb sind wir auf den Donnerstag gekommen und die Aufzeichnung, die heute hätte laufen sollen mit Caroline Eichhorn, kommt dann morgen. Was ist passiert gestern?
Ja, das ist einfach, ich bin ja jetzt nach der aktiven Schiedsrichterkarriere wieder voll im Berufsleben drin und wenn halt der Arbeitgeber dann sagt, also wir haben da ein Problem, das muss man lösen,
okay,
dann ist die Priorität auf der Arbeitsstelle.
Sie arbeiten als Ingenieur bei Daimler?
Ich bin Entwicklungsingenieur bei Daimler in Sindelfingen.
Haben auch diesen Job immer behalten, als Sie aktiv Schiedsrichter waren?
Immer. Also ich habe zum Teil reduziert gehabt auf 30 und 25 Stunden pro Woche zu meinen aktiven internationalen Zeiten, wenn es unter der Woche halt nicht anders ging, um dann zumindest immer noch dieses Berufsleben intensiv zu begleiten. Ja.
Das heißt, der Schnitt im Mai vergangenen Jahres, als Sie aufgehört haben, als Schiedsrichter professionell zu pfeifen, der Schnitt war nicht ganz so heftig wie möglicherweise bei anderen Kollegen?
Nein, ich hatte immer nebenher was zu tun. Also ich hatte auch immer auch andere Dinge im Kopf, außer Fußball.
Ja, Sie haben sich darauf vorbereitet, nicht mehr auf der ganz großen Bühne zu stehen und zu pfeifen?
Ja, das kommt ja nicht von heute auf morgen. 47 Jahre wird man, das kann man planen. Und wenn man dann tatsächlich auch die Chance hat, bis zum Ende, also bis zu dieser Altersgrenze im DFB zu pfeifen und dabei zu sein, man ist gesund, man bringt die Leistung, dann ist man glücklich und dann kann man sich darauf vorbereiten.
Wobei Sie mir vorhin gesagt haben, vor der Sendung, es ist immer irgendwie in diesem letzten Jahr ein letztes Mal.
Ja, es gibt immer letzte Dinge. Es fängt an mit dem letzten Sommerlehrgang. Es fängt an mit der letzten Leistungsprüfung im Sommer. Es ist der letzte Winterlehrgang im Trainingslager auf Mallorca. Es ist für viele Spielorte ein letzter Besuch. Ja, da ist sicherlich auch immer eine halbe Träne im Knopfloch.
Können Sie heute Fußball gucken im Fernsehen, ohne sozusagen immer dieses Korrektiv dann auszufahren, ich hätte so und so entschieden?
Ah, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich glaube, das habe ich immer noch so ein bisschen drin. Ich habe früher schon Fußball geschaut, immer mit zwei Augen. Das eine ist der Fußballfan und das andere ist wirklich, um von den Schiedsrichtern, die dort aktiv waren, als ich sie gesehen habe, etwas mitzunehmen, etwas zu lernen, natürlich auch zu hinterfragen, passt die Entscheidung.
Ist gestern bei dem Abschiedsspiel von Podolski beim Schiedsrichter irgendwas aufgefallen?
Da muss ich ehrlicherweise sagen, da habe ich nicht auf den Schiedsrichter geschaut, sondern da habe ich mir das gegönnt und gesagt, jetzt gucke ich auf Lukas Podolski. Ich habe ihn selber noch erlebt als Spieler auf dem Platz, wo ich Schiedsrichter war, gemeinsam. Habe ihn dann mal erlebt beim Semi-Gedira-Spiel, das sie oben im Gazi-Stadion hatten. Also ein super Typ und von daher freut mich.
Schöner Abschied auch für ihn.
Absolut. Und ich finde es klasse, dass ihm das auch so gelungen ist, der Abschied.
War der auf dem Spiel ein einfach zu pfeifender Spieler?
Ah, Lukas Podolski war einer, der ehrlich und direkt war, ja, und den konnte man auch ehrlich und direkt ansprechen. Das war eine offene Haut, ja, die dann auch wirklich, der nicht immer einfach war, das ist klar, aber wo man sagt, das ist einer, das ist ein Typ, mit dem kann man umgehen.
Grönemeyer, haben wir gerade gehört, weckt möglicherweise Erinnerungen an das Bochumer Ruhrstadion, weil da ist dieses Ding immer gelaufen?
Das ist immer Gänsehautfeeling und Grönemeyer lief dort immer, Bochum sowieso. Und Spiele gegen Schalke oder andere Derbys im Westen in Bochum mit dieser Melodie, schon beim Warmlaufen, sensationell, das ist Gänsehaut.
Laufen diese Fußballspiele anders ab als andere?
Man ist noch fokussierter. Man kriegt nochmal die letzte Portion Adrenalin eingeschossen.
Auch als Schiedsrichter?
Auch als Schiedsrichter, ja. Das beginnt schon ganz früh, 10 Tage vorab, wenn Sie erfahren, wo Sie denn hin dürfen.
Sie hatten jetzt, weil ich es vorhin angekündigt habe, zwei lange Musiken Zeit, sich zu überlegen, welches Ihr schönstes Fußballspiel war. Ja. Gibt es überhaupt ein schönstes in Ihrer Erinnerung?
Ich glaube, das schönste Fußballspiel, verbunden mit den schönsten Erinnerungen und Erlebnissen drumherum, war das Pokalendspiel 2008 zwischen Bayern und Dortmund. 2:1 nach Verlängerung für Bayern, Pokalsieger in Berlin. Abendhimmel, tolle Kulisse. Sie stehen vor dieser Wand, bevor sie hochgeht. 30 Sekunden sagt ihnen der Aufnahmeleiter vorher, Jungs, 30 Sekunden, dann sagt man, also, dann machen wir es halt, jetzt sind wir gerade da. Ja.
Okay.
Und sie erleben dort in dem Nachthimmel ein Spiel von zwei Fußballgrößen in Deutschland. Sie sind mittendrin, standen nur dabei. Es geht letztendlich um den Pokal.
Gut. ein dramatisches Spiel mit einem ganz unwahrscheinlichen Ausgang?
Also ein dramatisches Spiel hatte ich bei der U21-Europameisterschaft in den Niederlanden. Halbfinale U21 England gegen die Niederlande. Ich glaube, es waren am Schluss 34 Strafstöße, die geschossen werden mussten, damit das Spiel entschieden wurde.
Elfmeterschießen?
Elfmeterschießen, ja.
17 plus 17 gleich 34.
Ja. Da wo man sagt, das gibt's doch nicht. Die müssen doch das vorher mal entscheiden. Aber wirklich, da waren alle 11 durch und dann ging es wieder los, 1-1.
Ja. Und die Torleute haben auch geschossen irgendwann mal?
Ja, die müssen ja dann auch unter den ersten 11 müssen die dann auch mal schießen. Dann ging es um verletzter Spieler. Ja, schießt er, ja, schießt er nicht. Also das war dramatisch, ja.
Haben Sie ein schlimmstes Spiel mit einer möglicherweise dramatischen eigenen Fehlentscheidung abgespeichert?
Wieso nur eine? Nein, also es gab wirklich mal ein Spiel, das war auch Wolfsburg gegen Hertha in der Bundesliga-Saison, am Ende einer Saison. Wolfsburg wurde dann deutscher Meister und ich weiß noch ganz genau, ich habe ein Tor für Wolfsburg anerkannt, das hätte niemals anerkannt werden dürfen, weil ein klares Foulspiel vorausging. Ich habe ein Tor für Hertha aberkannt, was hätte gelten müssen, also quasi im doppelten Sinne eine Mannschaft benachteiligt.
Das heißt, Sie haben den Spielausgang beeinflusst?
Ich habe, nicht bewusst, aber ich habe im Nachhinein diesen Spielausgang beeinflusst, ja, und das hing mir persönlich auch lange nach, weil da knabbert man dran.
Ja, wie geht man mit sowas um?
Ja, im ersten Moment sind sie zuerst mal entsetzt, ja, und denken, das gibt's doch nicht, da muss ich die Szene nochmal anschauen, das kann doch nicht sein, ja. Und danach fallen sie mal zuerst in ein Loch und denken, oh, wie komme ich jetzt da wieder raus?
Wobei, glaube ich, ganz wichtig ist, während eines Spiels, also man trifft eine Entscheidung, die möglicherweise falsch ist, muss man das Ding wegschieben und ausblenden können.
Sofort. Sie dürfen sich gar nicht lange damit aufhalten, sondern die Situation ist abgehakt im ersten Moment und dann müssen Sie geradeaus weitermachen, weil sonst ziehen Sie diese Gedanken mit in die nächste und übernächste Situation rein und dann bricht das Kartenhaus völlig zusammen.
Und dann entsteht möglicherweise die Tendenz, auch eine Konzessionsentscheidung zu treffen?
Ja, wobei Konzessionsentscheidungen, die treffen Sie nicht, weil Sie werden nie die Balance erreichen wie in der einen Entscheidung. Auf der einen Seite ist es vielleicht nur Strafstoß, auf der anderen Seite Strafstoß und Rot und schon geht die Waage in Disbalance. Also das müssen Sie abhaken und dann authentisch und glaubwürdig geradeaus weitermachen.
Knut Kircher, unser Gast heute Vormittag, ein Mann, der, ich weiß gar nicht, wie viele Bundesligaspiele gepfiffen hat, wissen Sie es, größenordnungsmäßig?
244.
Eine ganze Menge.
Das ist
erste Liga.
Nur erste Liga, ja.
Und dann kommt noch die zweite Liga
dazu. Pokal kommt noch dazu, internationale Spiele. Ja, das war eine Menge, ja.
Wie oft haben Sie St. Pauli gepfiffen?
Ich weiß nicht, aber St. Pauli war immer eine Reise wert, weil St. Pauli ist Kult.
Wie kann man das beschreiben und erklären, was daran Kult ist?
Ja, vielleicht mit einem kleinen Beispiel, und zwar Pokal-Halbfinale, damals St. Pauli gegen Bayern München. St. Pauli hat in der Vorzeit einige Bundesligisten rausgekegelt. Im Viertelfinale war es Bremen, im Achtelfinale war es Hertha BSC. Wir waren beim Achtelfinale oben als Schiedsrichter und sind dann wiedergekommen zum Halbfinale, wurden eingeteilt, sind die in die damals noch nicht umgebaute Kabine im Weg runter, haben wir gefragt, und hat sich was verändert, seit wir da waren? Er sagt, ja, wir haben renoviert, kam die Aussage. Ja. Und dann hieß es, ja, was habt ihr alles gemacht? Ja, wir sind mit dem Hochdruckreiniger durchgegangen, aber wir haben den Druck nicht so hoch eingestellt, sonst wären die Fliesen von der Wand geflogen. Also das ist Kult, ja, es ist einfach, es hatte was.
Wie ging das Halbfinale aus?
Bayern hat knapp gewonnen, Bayern war dann knapp im Finale, ja. Aber das ist, auf den Stadionrängen sitzt da jeder neben jedem. Ja, wirklich alles ein buntes Publikum und da ist eine Riesenstimmung. Klasse, St. Pauli war eines meiner letzten Zweitligaspiele und als ich dort rausgelaufen bin, gab es in der Ecke, wenn man rausläuft, so eine Ansage vom Stadionsprecher und Applaus vom Publikum für das Schiedsrichterteam oder für den Schiedsrichter.
Das widerfährt einem auch nicht in jedem Stadion.
Absolut nicht. Und das ist wirklich, wenn Sie da ablaufen, da sagen Sie, wow, Gänsehaut, tolle Geschichte.
Barcelona gegen Saint-Germain-Paris. Also ein Rückspiel, eigentlich war das Ding gegessen. 4-0 hat Paris das Hinspiel gewonnen. Und dann geht das Ding 6-1 für Barcelona aus. Haben Sie das Spiel gesehen?
Das Spiel habe ich nur ausschnittweise gesehen, nicht ganz, nur ausschnittweise.
Ja. Kann es sein, dass der deutsche Schiedsrichter Dennis Eiketin nach diesem Spiel ziemlich schlecht geschlafen hat?
Oh, das weiß ich jetzt nicht, ob er schlecht geschlafen hat. Das Problem war, dass über ihn herein natürlich ein bisschen was eingebrochen ist, weil bei so einem kuriosen Verlauf, und ich behaupte, der Dennis Eiketin hat aus seiner Sichtweise alles und auch regeltechnisch alles richtig gemacht. Es ist alles vertretbar. Es gibt ja nicht nur Schwarz-Weiß, es gibt ja viele Graubereiche, die das Regelheft auch zulässt. Und das ist natürlich absolut wahnsinnig, wenn eine Mannschaft 4-0 führt und dann am Schluss noch 6-1 verliert. Ja, das ist ja verrückt. Das haben sie eigentlich so gut wie nie.
Also Paris hat sich heftig empört. Die haben sich auch offiziell bei der UEFA beschwert und haben eine Fehlerliste aufgemacht. 15 Mal soll Aykutin die falsche Entscheidung getroffen haben. Die UEFA hat es inzwischen zurückgewiesen.
Ja. Was fehlt, ist die Liste der Fehlentscheidungen, die Spieler getroffen haben und der Chancen, die Spieler nicht gemacht haben. Das könnte man jetzt auf der anderen, auf der Soll-Seite verbuchen. Ja, das ist einfach, dann immer zu sagen, hey, jetzt ist da was eingetreten, was wir so nicht erwartet haben nach einem 4-0-Hinspiel. Ja. Und jetzt suchen wir da einen Schuldigen. Da dienen die Schiedsrichter immer gerne dafür.
Also moniert wurde beispielsweise dieser zweite Elfmeter für Barcelona, den Neymar dann verwandelt hat. Ich weiß gar nicht mehr, Messi oder Neymar. Ist ja wurscht. Ja. Jedenfalls ein Elfmeter. Und in der fünften Zeitlupe hat man gesehen, dass man den möglicherweise nicht hätte geben können oder geben müssen. Aber der Schiedsrichter hat keine fünf Zeitlupe.
Der Schiedsrichter hat eine Perspektive und das muss er in Realzeit beurteilen. Und selbst wenn wir nach der fünften Zeitlupe sagen, naja, den kann man, den muss man nicht wirklich, das ist jetzt nicht hundertprozentig, aber es ist etwas dran gewesen, wo man nach dem Regelwerk und dem Ermessensspielraum sagen muss, dann ist es Sache des Schiedsrichters, der nebendran steht. Und dann muss ich das auch so akzeptieren. So ist Fußball.
Ist Aykutin jetzt beschädigt?
Nein, ich glaube nicht. Das ist ein starker Charakter, ein starker Typ, der schaut da drüber hinweg. Und ich glaube, dass er auch wieder das Vertrauen dann bekommt, international, national sowieso.
Knut Kircher, zum einen Maschinenbauingenieur aus Rottenburg und auf der anderen Seite viele Jahre Bundesliga-Schiedsrichter. Wie viel Zeit vor einem Spiel wussten Sie, dass Sie da eingeteilt werden?
10 Tage vorab bekam man ein Mail.
So viel Zeit? Okay.
So viel Zeit, ja. So viel ist es gar nicht da. Aha. Ist die private Planung leichter hin.
Okay, und es findet dann naturgemäß dann ja meistens auch an Wochenenden statt.
Ja, oder
mit Auswirkungen auf das Privatleben.
Auf das Privatleben oder international mit Auslebung oder Auswirkungen auf das Berufsleben, ja.
Klassischer Bundesliga-Samstag, 15.30 Uhr, das Spiel, keine Ahnung, X gegen Y. Dann sind Sie immer am Vorabend vermutlich angereist?
Ja, direkt aus dem Geschäft, entweder an den Flughafen, auf dem Bahnhof nach Stuttgart, mit dem Zug dorthin, um am Abend vorher noch mit den Assistenten zusammenzutreffen, wenn sie nicht schon an der Anreise mit dabei sind, gemeinsam Abend zu essen.
Redet man dann über das anstehende Spiel oder über was ganz anderes?
Auch, das gehört dazu.
Beides.
Das gehört zur Vorbereitung. Es gehört aber auch das ganz normale Alltägliche, ja. Die Kleinigkeiten, die sonst die Zeit überliefen, die vielleicht hat man einer Probleme, dann redet man über die. Ja, das ist, da gehört alles dazu.
Dann bezieht man sein Hotelzimmer und auf dem Nachttisch liegen die üppigen Gastgeschenke des jeweiligen Vereins?
Nee, die sind mittlerweile so organisiert, dass sie schon nach Hause kommen, 2 Tage vorher, ja. Also das ist schon so organisiert. Nein, natürlich nicht. Also absolut nicht. Nein, gar nicht. Das hat man irgendwann in der nahen Zukunft mal oder nahen Vergangenheit abgeschafft. Das ist nicht. Nein, man konzentriert sich auf das Spiel.
Also da gibt es da eine Regel, was man da annehmen darf und was nicht. Weil das Schlimmste, was einem Schiedsrichter passieren kann, ist, dass er in den Verdacht gerät, bestechlich zu sein.
Ja, deshalb gibt es auch die 0,0-Regel wie beim Alkohol am Steuer normalerweise. Ja, 0,0. Wir dürfen nichts annehmen. Und wir nehmen auch nichts an von Vereinen.
Ja. 15.30 Uhr, der Anpfiff. Sie haben sich vorher wie vorbereitet auf das Spiel?
Im Grunde genommen beginnt es ja schon, ist es ja über die ganze Phase der Saison hinweg. Sie sind fit, sie beschäftigen sich mit dem Fußballtagesgeschäft, sie gucken, was in den Vereinen so ist über die mediale Berichterstattung. Sie haben den Puls an der Zeit dran und 10 Tage vorher dann noch, dass es alles auf den Punkt genau ist, wenn sie wissen, wann das Spiel ist, im Spiel selber oder zum Spiel, morgens Frühstück, vielleicht noch einen Spaziergang, vielleicht ein Buch lesen, vielleicht am Laptop noch was machen. 2 Stunden vorher sind wir im Stadion.
Okay, und dann müssen Sie sich auch mental auf so ein Spiel einstimmen. Es ist ja ein Unterschied, ob es um den Abstieg geht, ob es um die Meisterschaft geht oder ob es beispielsweise um überhaupt nichts geht.
Ja, im Grunde genommen könnte man meinen, das ist ein Unterschied, aber letztendlich macht es keinen Unterschied. Das ist ein Spiel, das ist absolut im Fokus der Bundesliga, im Fokus Schaufenster, Fußball. Da müssen Sie eine Top-Leistung abliefern, egal ob es gegen den Abstieg um buchstäblich gar nichts, also nur um eine Platzierung, wobei da geht es auch um anteilige Fernsehgelder am Ende einer Saison. Ja. Es geht um viel und es geht natürlich auch um Ihre eigene Reputation, dass Sie sagen, hey, du hast da auch einen Ruf zu verlieren, also streng dich gefällig an, konzentrier dich.
Okay, dann gucken Sie auf die Aufstellung der jeweiligen Mannschaften und stellen fest, in der Mannschaft spielt derjenige, der gerne und oft und leicht fällt und in der anderen Mannschaft steht derjenige, der gerne kräftig und ordentlich zulangt.
Mhm. Genau, dann genau wenn ich so rangehe, weiß ich, jetzt bin ich voreingenommen, weil wenn ich dann die Situation sehe, dass der eine gerade fällt, wenn der andere vielleicht gerade zulangen will und ich sage, ja, das war ja nie was, weil das war ja immer eine Schwalbe, wenn der hinfliegt, dann ist es genau in dem Moment ein klares Foulspiel und ich sehe es nicht durch meine Voreingenommenheit, dann
also
habe ich
eine Schiedsrichter. Also die Subjektivität können Sie ausknipsen und die Objektivität anknipsen?
Man leitet es etwas um und sagt, die Subjektivität leite ich um und sage, ich bereite mich darauf vor, dass solche Fälle vorkommen können. Okay. Wie mache ich denn das? Das heißt, wenn diese Menschen und die Fußballer am Ball sind, dann bin ich näher dran. Dann suche ich mir eine andere Stellung auf dem Fußballfeld.
Ein Kollege der Süddeutschen Zeitung hat Sie mal den Heiner Geißler unter den Bundesliga-Schiedsrichtern genannt. Begründung, er ist ein verschmitzter Schlichter, der nie laut wird. Schönes Kompliment.
Absolut, ich habe mich gefreut damals. Ja. Das war so zum Abschluss einer für mich schönen Laufbahn.
Ja. Waren Sie immer einer, der leise sind oder haben Sie sich das erarbeitet oder erarbeiten müssen?
Man muss sich alles erarbeiten, auch als Schiedsrichter oder im Leben. Das gehört dazu, aber ich war nie einer der ganz Lauten und nie einer, der gepoltert hat jetzt auf dem Feld und quasi mir einen Schutzmantel angezogen hat, zu sagen, Unnahbarkeit, ich signalisiere das schon von Weitem.
Und Sie waren einer, der im Vergleich zu anderen Kollegen vergleichsweise wenige gelbe und rote Karten verteilt hat? Gibt es da eine Erklärung für?
Vielleicht habe ich vieles nicht gesehen, ja, könnte auch sein.
Nee, unabhängig davon.
Nein, ich habe immer versucht, in die Kommunikation einzutreten mit Spielern. Ja, vielleicht habe ich es dadurch erreicht, dass viele gar nie über in diesen roten Bereich gekommen sind, dass sie so Kurzsprunghandlungen gemacht haben.
Hat es Spieler gegeben, die Sie nicht erreicht haben?
Ja, es hat auch Spieler gegeben, die habe ich nicht erreicht, nicht direkt erreicht. Dann versucht man immer den Umweg über andere Führungsspieler in der Mannschaft und sie so zu erreichen. Das geht auch, ja.
Ja, wie ist es dann hinterher? Hochemotionales Spiel, Trainer außer Rand und Band. Also Christian Streich in Freiburg ist ja auch einer, der emotional unwahrscheinlich mitgeht. Kommt der dann auch nach einem Spiel mal und sagt, lassen Sie uns über die zwei Szenen nochmal reden?
Ja, kommt er. Also Christian Streich ist ein hochemotionaler Typ, der aber auch Fußball liebt und lebt und das finde ich auch gut. Ja, der hat für mich niemals eine Grenze überschritten, dass er sagt, das ist jetzt alles zu viel und der wird beleidigen oder sowas. Sondern er lebt Fußball und das gehört dazu. Also Emotionen dürfen durchaus dazugehören. Und klar war da mal ein Spiel, wenn ich mich zurückerinnere, Hamburg-Freiburg, als es für Freiburg um alles ging, ja mitunter, das letzte Auswärtsspiel, glaube ich, vor der Saison, da war eine Szene drin, wo man sagt, ja, da kommt aber auch so einer mal nach dem Spiel.
Also wir haben gerade dazu die Mail eines Hörers bekommen, der sagt, fragen Sie doch bitte Herrn Kircher, wie es ihm nach dem Handtor zum 1:1 von Katscha im Spiel HSV gegen Freiburg kurz vor Spielende ergangen ist, der dem HSV die Chance auf den Ligaverbleib und dem Sportclub den Gang in die zweite Liga beschert hat.
Ja, das ist immer schön, so einen kolorierten Blick auch mal zu bekommen. Ja. Klar, natürlich, auch das war eine Diskussionsrunde, will ich fast schon sagen, mit Christian Streich danach in der Kabine in Hamburg. Ja. Wobei er dann auch ein Stück weit runterfahren konnte, die Zeit hatte runterzufahren und da auch gar nicht vorwurfsvoll in die Kabine kam und wir über diese Situation gesprochen haben. Und es gibt im Fußball halt leider nicht nur 0-1 und Schwarz-Weiß, sondern es gibt einen großen Graubereich, über den wir dann auch gut diskutieren konnten.
Ja, und es gibt ja auch immer die Möglichkeit, weil wir vorhin über Barcelona, Paris gesprochen haben, über die Schiedsrichterleistung, es muss keine Profimannschaft der Welt in den letzten 5-6 Minuten 3 Gegentore kassieren.
Gar nicht. Reden wir darüber, dass Freiburg dann im letzten Heimspiel meinetwegen ein Eigentor geschossen hat und das auch zu dem Nicht-Liga-Verbleib geführt hat. Also da kommen viele Dinge zusammen im Laufe einer Saison und ich glaube, es wäre ziemlich einfach zu sagen, das machen wir an einer Person oder zwei Personen fest. Das gar nicht.
Wie oft sind Sie als Schiedsrichter beschimpft und beleidigt worden?
Gott sei Dank wenig und wenn, dann war es gleich konsequent, dann war es rot. Da ist eine Linie überschritten.
Ja, was haben Sie gemacht, wenn Sie beleidigt wurden, beispielsweise von der Ehrentribüne runter?
Also den Vorteil haben wir natürlich in großen Stadien, weil wenn Sie eine persönliche Botschaft im Zuschauerrang versuchen, dem Schiedsrichter mitzugeben, es kommt nie an.
Okay.
Es ist ja eine riesen Geräuschkulisse, es kommt ein großes Wow an, aber es kommt die persönliche Botschaft nicht wirklich an.
Aber dieses Schieber, von Schieber bis schwarze Sau, das das kriegen Sie so nicht mit?
Doch, das kriegen Sie mit als Chorgesang, ja. Aber das blenden Sie aus. Das ist für Sie noch mehr Motivation und Ansporn, sich zu konzentrieren. Also wir sind da nicht in einer beneidenswerten oder wir sind da nicht in einer bedauernswerten Rolle im Profibereich. Ich will es eher auf den Amateurbereich beziehen. Die sind in einer bedauernswerten Rolle.
Inwiefern?
30 Zuschauer bei einem Kreisligaspiel, Sonntagnachmittag, 15 Uhr. Es stehen da draußen an einer Absperrung 4 Personen, die sich genüsslich und emotional lautstark über den Schiedsrichter hermachen. Die stehen da 90 Minuten und sie wissen immer, woher der Kommentar kommt und sie werden begleitet. Jede Entscheidung, ob sie richtig oder falsch sein kann, wird begleitet.
Ja. Und wenn es blöd läuft, werden sie auch noch körperlich attackiert? Gibt es genügend Fälle?
Ja, wenn es blöd läuft. Und das ist ein absolutes Unding für mich. Gewalt hat im Fußball, im Sport nichts zu tun. Das ist kein Gewaltsport, sondern das ist ein Fußballsport. Ja. Und da muss man auch mal akzeptieren, dass ein anderer besser ist an dem Tag. Ja, deshalb verurteile ich jegliche Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen.
Also bei diesen Schiedsrichtern, die im Jugendbereich pfeifen oder in den unteren Klassen, muss man ja noch dazu sagen, das ist ja wirklich ehrenamtliches Engagement. Die verdienen da ja kein Geld damit. Und opfern ihre Freizeit?
Das ist Fahrgeld, das sie bekommen. Also im Grunde genommen ist es einfach nur eine Auslagenerstattung, die sie haben. Und im Jugendfußball, wie Sie sagen, kommt noch erschwerend dazu, dass nur überambitionierte Eltern, die schon mehr sehen in ihren Jungs, als sie tatsächlich sind, die ihnen ein Stück weit auch den Spaß rauben am Fußballspiel, weil sie Emotionen reintragen, weil sie einen Druck ausüben, anstatt sie die Jungs und Mädels einfach nur kicken lassen, nämlich Spaß haben am Fußball. Ja. Und das ist für mich ein Trauerspiel.
Das heißt, um dieses Trauerspiel zu beenden, was müsste da passieren?
Ja, ich weiß nicht, ob es so weit kommen muss, dass man wirklich dann auch Eltern reglementiert und sie auf die Sportheimterrasse fernab des Fußballfeldes verweist und sagt, trinkt Kaffee und Kuchen und guckt das Spiel aus sicherer Entfernung an, ja, und lasst die Jungs und Mädels da kicken. Es ist eigentlich schade, dass es so weit kommen müsste.
Ja. Müssten dann auch die jeweiligen Fußballverbände härtere Sanktionen verhängen?
Ja, man versucht es ja immer zu vermeiden und sagt, ja, Strafe ist es allein nicht. Es muss im Grunde genommen Einsicht herrschen, es muss Einsicht einkehren. Man muss das gemeinsam und miteinander schaffen. Das ist auch richtig, weil letztendlich machen wir so gemeinsam unseren Fußballsport kaputt. Fußball ist Sportart Nummer 1 in Deutschland.
Klar.
Und da muss was passieren.
Wobei, um jetzt nochmal auf den Profifußball zu kommen oder zu springen, da natürlich Nationalspieler auch Vorbildcharakter haben und diesem Vorbildcharakter auch nicht immer und jederzeit gerecht werden.
Nein, da nehme ich mich aber auch nicht aus. Wir bewegen uns alle, die wir im Profifußball unterwegs sind, im Schaufenster des Fußballs. Und wir strahlen als Vorbilder ab nach unten fürs Wochenende, für das darauffolgende Wochenende, für die anderen Sportler im Fußball. Und da müssen wir alle eine Vorbildrolle einnehmen.
Wie gut, Herr Kircher, haben Sie Manfred Amarell gekannt?
Gut. Ja. Es war einer meiner Förderer, um in die Bundesliga zu kommen. Zweite Liga in den Profifußball rein, ja.
Doch. Also selbst in seiner aktiven Zeit guter, herausragender Schiedsrichter, später Schiedsrichter, Funktionär. Und dann passiert diese furchtbare Geschichte der Vorwürfe wegen sexueller Belästigung, mediale und juristische Schlammschlacht. Und am Ende steht ein einsamer Tod in einer Wohnung.
Ja, im Grunde genommen bedauernswert dieses Ende dann auch oder tragisch dann auch. Ja, weil er jetzt mal... Ich betrachte mehr den Fußballexperten, den Schiedsrichterexperten Manfred Amarell. Er hatte wirklich ein Auge für Talente. Er konnte im Schiedsrichterbereich sehr viel bewirken, hat auch sehr viel bewirkt. Ist der Förderer vieler toller Schiedsrichter in der Bundesliga, weil er einfach fachlich so viel weitergeben konnte. Also von daher schade.
Ja. Also mir ist es so gegangen, als ich diese Geschichte mitbekommen habe, ich fand die Art und Weise, wie der DFB und auch wie Zwanziger als damaliger Präsident damit umgegangen sind, nicht gut.
Ja,
vorverurteilend.
Das war sicherlich nicht das beste Krisenmanagement, das da an den Tag gelegt wurde, ja.
Ja, wie groß der Druck möglicherweise ist, wenn man Profi-Fußballschiedsrichter ist, zeigt ja auch das Beispiel von Baba Grafati. 2011, es hätte stattfinden sollen, ich glaube, das Spiel Köln gegen Mainz. Sie waren wo in Dortmund?
Ja, ich war in Schalke.
Ja.
Okay. Und wenn Sie dann auf Schalke einlaufen und Sie kriegen man von Medienvertretern, die natürlich in den Stadien untereinander in Kontakt stehen, kriegen mit, was da gerade stattfindet bzw. stattgefunden hat, dass ein Spiel nicht stattfindet, weil ein Selbstmordversuch des Schiedsrichters stattgefunden hat. Ein Assistent war bei mir dabei, der Baba Grafati sehr gut kannte. Und das ist dann nochmal auch, man kennt sich von den Lehrgängen, man ist einfach ganz emotional anders miteinander verbandelt. Ja.
Haben Sie Baba Grafati gut gekannt?
Ja, das ist immer die Frage. Ich habe seit diesem Vorfall so ein bisschen unterschieden zwischen erlebt und gekannt und gut gekannt. Ich glaube, ich habe ihn nicht gut gekannt. Mhm. Also ich habe ihn erlebt, ja, aber nicht gut gekannt.
Er hat dann ja aufgehört, professionell zu
pflegen. Ja, er ist ja Gott sei Dank am Leben und er hat dann auch für sich das, glaube ich, verarbeitet, so was ich mitbekommen habe, und hat aber aufgehört mit der Schiedsrichterei, ja.
Kennen Sie das von sich selber oder kannten Sie das von sich selbst auch oder haben Sie es bei Kollegen beobachtet, solche düsteren, depressiven Phasen?
Gar nicht. Also gar nicht. Das war für mich der erste Fall und auch der letzte Fall, den ich wirklich so erlebt habe. Ich habe es bei mir selber auch nie erlebt, dass ich ein düsteres Kapitel in mir entdeckt hätte, dass man mal down ist, dass man auch mal an Entscheidungen länger zu knabbern hat, dass man mal eine schlechte Phase hat. Ist für Sportler absolut verständlich, denke ich, weil man kann nicht auf so lange Jahre immer nur an dem Zenit sein, ohne dass die Kurve mal einen Ausschlag nach unten hat.
Braucht man in diesem taffen Männersport nicht doch ein bisschen mehr Verständnis auch für Leute, die dazugehören, aber aus irgendwelchen Gründen halt auch mal psychische Probleme haben?
Klar, man hat Verständnis, aber man, glaube ich, man braucht auch, und das hat der DFB dann auch gemacht, professionelle Betreuung, wenn es denn gewünscht wird, in einem anonymen Bereich. Also man hat Sportpsychologen uns an die Hand gegeben, hat sie heute noch. Man kann sie aufsuchen, aber der erste Schritt geht ja immer von dem Mensch aus. Der muss erkennen, dass er ein Problem hat.
Das Leben und die Arbeit eines Schiedsrichters hat sich insofern ein bisschen verändert. Die Technik ist dazugekommen. Also was gibt es inzwischen alles? Headset ist klar.
Funkfahnen gab es, Headset, Torlinientechnologie. Ab der neuen Saison wird es den Videoschiedsrichter geben.
Dann gibt es doch auch eine Geschichte, wo es bei Ihnen irgendwie auf dem Arm vibriert, wenn Ihr Assistent abseits anzeigt. Ist das so richtig?
Ja, das sind die Funkfahnen. Das sind die Funkfahnen. Elektronisches Flag-System, Electronic Flag-System, da haben Sie einen Empfänger am Arm. Mhm. Der Schiedsrichter hat den Empfänger, der Assistent den Sender und er drückt drauf, bei Ihnen piept es und vibriert es.
Okay. Ja. Das ist ja auch eine hohe Abhängigkeit von den Assistenten, weil Sie können es ja gar nicht sehen. Es muss der Assistent nach Möglichkeit richtig sehen.
Aber das ist wie im normalen Geschäftsleben, Aufgabenteilung. Ja, ja. Sie geben Verantwortung ab, sie geben eine Aufgabe ab, Kompetenz ab und so ist es auch.
Sind das die immer gleichen Schiedsrichterteams, ja, die eingesetzt werden?
Es wird versucht, immer die gleichen Teams zu haben, weil das muss ja auch ein bisschen ranwachsen, das Vertrauen.
Das hat sich da auch bewährt, dass absolut. Die dann, wenn sie eingespielt sind, auch besser arbeiten und bessere Entscheidungen treffen?
Ja, absolut. Das ist nachweislich, sie treffen wirklich bessere Entscheidungen.
Was ist mit dem Videoschiedsrichter, der irgendwann welche Rolle spielen soll?
Der wird kommen, um die klaren Spitzen wegzubekommen. Also ich sag mal, die möglichen klaren Fehler, die vielleicht passieren würden. Ich nenne nur Phantomtor in Hoffenheim oder auch bei mir mal einen Strafstoß, der hätte nie gegeben werden dürfen. Zu sagen, ja, da kann er eingreifen. Es wird uns den Fußball aber nicht einfacher machen zu sagen, es gibt nur Schwarz-Weiß, 0-1 digital, sondern es gibt einen herrlichen Graubereich und den wird auch ein Videoschiedsrichter nicht auflösen, dass sie zu Hause mit Ruhepuls 56 auf dem heimischen Sofa sitzen und sagen nach der vierten Zeitlupe, das könnte vielleicht doch was anderes gewesen sein.
Das finde ich ja nach wie vor überhaupt das Schöne. Also ein Schiedsrichter, dem ergeht es ja so, dass er umgeben ist von Millionen Menschen, die es besser wissen.
Ja, nur er muss es machen.
Ja. Er sitzt auf dem Sofa, hat 5 Zeitlupen und entscheidet hinterher, dass der Schiedsrichter ziemlich schlecht ist.
Ja, das ist das Ergebnis dessen. Ja. Aber das ist das Leben, ja.
Ja. Wie oft waren Sie als aktiver Schiedsrichter an dem Punkt, da zu sagen, ach, ich eigentlich mag ich es nicht mehr. Ich mag mich nicht immer rechtfertigen müssen und ich mag mich auch nicht mehr dauernd beleidigen lassen.
Nie.
Nie?
Nie. Wirklich nie. Ich hatte nie den Eindruck, ich lasse alles fallen und lasse es sein. Okay. Ich habe es immer als Challenge, als Herausforderung gesehen, zu sagen, komm, das gibt's doch nicht, das muss doch besser werden und eher so als Antrieb zu sehen.
Also Antrieb und Herausforderung nicht irgendwie eine masochistische Grundausstattung.
Nein, gar nicht. Nein, eher als Lebensschule zu sagen, man muss mit Konflikten umgehen, man muss Kompromisse können, man muss mit verschiedenen Menschen umgehen. Das Leben ist nicht einfach, man gewinnt an Lebenssouveränität.
Okay, dann gucken wir gemeinsam vielleicht noch, was in den nächsten Wochen fußballtechnisch passiert. Bayern München ist Meister, das steht fest, klar.
Ja. So, wie sagt man immer so schön, wenn rechnerisch noch alles möglich ist.
Wer wird absteigen, was denken Sie?
Oh, das ist schwierig, aber es krapseln die letzten 2-3 Jahre ist immer. Darmstadt, Ingolstadt tut sich schwer. Oh, dann ist immer Bremen, Hamburg noch mit dabei. Also ich gönne es keinem. Ja, ich wünsche es keinem und ich gönne es keinem. Es ist immer doof abzusteigen.
Ja, und Sie wünschen auch keinem Ihrer Schiedsrichterkollegen dann an einem letzten Spieltag, in einem wichtigen Spiel, die möglicherweise falsche Entscheidung zu treffen?
Nee, absolut nicht. Das ist kein guter Ausstand zu einer Saison. Das wünsche ich nicht, aber ich glaube, die Jungs, die das gerade aktuell machen, die sind alle gut drauf, die sind so gut vorbereitet und es sind nur Menschen. Menschen machen Fehler.
Wir sind am Ende der Sendung. Ich bedanke mich, dass Sie da waren.
Eins gehört.